Ich gehe schnellen Schrittes hier in die Kaffeeakademie, bin bei Chibo, gleich geht der Podcast los. Und dazu fehlt natürlich noch der Kaffee und den gibt's von Kaffeebarista Alex. Hi, grüß dich.
Hallo Ralf, schön, dass du da bist.
Und hier in der Kaffeeakademie, hier stehen mehrere Roll-Ups, schön große aufgezogene Fotos, ja, von, ich schätze mal, Afrika.
Gut geschätzt. Das sind in der Tat Fotos von unserer Kaffeefarm in Tansania, direkt am Kilimanjaro. Das kannst du hier drüben sehen, wie der Berg aus den Wolken kommt.
Prachtvolles Landschaftsbild. Es ist tatsächlich sehr viel grüne Natur, Bäume und da hinten, ja, der von Nebel bedeckte Kilimanjaro. Und da hockt bestimmt jetzt auch gerade Kaffeebarista Indre drauf, denn die ist nämlich mehrere Wochen dort vor Ort.
Genau. Indre ist gerade direkt vor Ort auf der Majaro Farm in Tansania und betreut dort die Chibo-Reisegruppen. Und was man vielleicht als Außergewöhnliches noch sagen kann, dass die Majaro Farm seit diesem Jahr vollständig biozertifiziert ist. Und deshalb gibt es auch heute in unserer Podcast-Folge Bio-Kaffee.
Dann grüßen wir jetzt erstmal Indre. Alles Gute nach da oben. Und ich sehe da hinten, da latschen ja auf dem Foto die Elefanten rum. Also auf jeden Fall echt cool, wo da die Plantage ist, inmitten der Natur und bei den Tieren. Und genau, ich nehme jetzt den Kaffee mit und dann freuen wir uns für die Podcast-Folge. Danke dir, Alex.
Sehr gerne.
Wie lang der Zug in Meter ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber da sind hinten 48, sogenannte 45-Fuß-Container drauf. Und den fahren wir dann aus Bremen bis nach Hof. Und der fährt dann weiter nach Cheb, weil wir von dort aus zwei Distributionszentren bedienen. Und der ganze Spaß ist mittlerweile auch mit Grünstrom versehen. Von diesem Punkt her sind wir also auch auf einer guten Ebene.
Also es gibt auf jeden Fall ganz große Bedarfe, unsere Logistik zu dekarbonisieren. Und wenn man darüber nachdenkt, was uns eigentlich heute davon abhält, dann ist es tatsächlich so, dass die Technologien teilweise einfach noch nicht so weit sind, dass diese Entfernungen überwunden werden können, beziehungsweise auch diese Gewichte transportiert werden können auf diesen Entfernungen oder dass auch die Infrastruktur, die es zurzeit gibt, einfach das noch nicht in der Form hergibt, wie wir das bräuchten.
Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast.
Moin, in diesem Podcast geht es um Kaffeeliebe und Nachhaltigkeit, denn gut sein und die Welt retten, das ist gar nicht so leicht. Und heute geht es um Mobilität, ja, um grüne Logistik ganz genau. Wie kommen die Waren von A nach B? Ja, und damit meine ich jetzt nicht nur den Kaffee, der das Lager verlässt und dann in der Filiale an euch verkauft wird. Auch wenn ihr online bestellt, fährt der Paketbote ja nur die letzten Meter vom ganzen Online-Versand. Tatsächlich müssen die Kaffeebohnen schon weiter vor von Brasilien oder Kenia übers Meer nach Hamburg reisen. Die indische Baumwolle für euer T-Shirt, die wird unter Umständen von Indien nach Bangladesch zur Produktion transportiert. Ja, und das sind dann auch schon mal so knapp 2000 Kilometer. Ja, und dann fährt das fertige T-Shirt übers Rote Meer nach Deutschland. Das sind dann nochmal so stattliche 5000 Seemeilen, also so circa 9000 Kilometer. Ja, das ist euer T-Shirt jetzt schon so über 10.000 Kilometer unterwegs. Und im Roten Meer kann das Schiff unter Umständen von Houthi-Rebellen beschossen werden. Das Thema an sich würde jetzt diesen ganzen Podcast sprengen. Bleiben wir bei dem Warentransport. Klar ist, unsere Waren, die haben oft tausende Kilometer auf dem Tacho, bevor sie bei uns landen. Da gibt es dann viel Potenzial zur CO2-Einsparung und Umweltoptimierung. Ja, und genau das versuchen meine heutigen Gäste, Barbara Möbius und Peter Malzahn. Ich bin Ralf Potzus und ich grüße euch hier in der Chibo-Zentrale in Hamburg. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo, ihr beiden.
Moin, hi.
Moin, Ralf, hi.
So, jetzt erstmal einen Schluck Kaffee, ist ja alles wunderbar vorbereitet. Hier sind eure Kaffeewünsche. Alles von Alex mit Liebe zubereitet. Übrigens auf dem kurzen Dienstweg, ne? Also Luftlinie hier ja gerade mal so 25 Meter zur Kaffeeakademie. Barbara und Peter, ihr beide seid ständig in Bewegung, das kann ich ja so sagen, ne? Das macht euer Beruf auch schon aus. Ihr bewegt auch sehr viel. Erzählt doch mal, was genau macht ihr? Und dann klären wir, wie grüne Logistik so funktioniert.
Ja, ich bin Barbara, ich bin Projektmanagerin in der Tchibo Logistik. Wir verantworten vor allen Dingen Projekte, die strategisch sind oder die mehrere Abteilungen gleichzeitig betreffen. Und so liegt unter anderem auch das Thema Nachhaltigkeit bei uns mit auf dem Tisch. Ich selbst bin dafür für die Dekarbonisierung unserer Straßentransporte und Mehrwegversandverpackungen im Onlinehandel zuständig. Das mache ich aber natürlich auf keinen Fall alleine. Wir arbeiten da ganz eng mit unseren Fachbereichen zusammen.
Du musst doch nochmal Dekarbonisierung kurz erklären für alle, die das gar nicht wissen, was das ist.
Genau, also CO2-Emissionen ist, glaube ich, schon ein Begriff, der jetzt vielen bekannt ist. Also es geht viel darum, wie verändert sich unser Klima und wie können wir als Menschheit dazu beitragen, dass es sich eben nicht so stark erwärmt, wie wir momentan, auf welchem Pfad wir uns momentan befinden. Und das, was uns dafür hilft, ist das weniger starke Ausscheiden von CO2-Emissionen, also von Carbonen, deswegen Dekarbonisierung.
Barbara hat also die großen Visionen und Peter, du musst diese ausbaden. Kann man das so vielleicht zusammenfassen? Du bist die ausführende Kraft.
Auf keinen Fall. Das will ich so nicht stehen lassen.
Also ausbaden, einbaden, das machen wir alles gemeinsam.
Einbaden, okay. Mhm.
Aber ja,
das würde mich nicht wundern. Es gibt ja unten auch das Tchibo-Schwimmbad. Also hier ist alles möglich. Es gibt es tatsächlich. Ja.
Auf jeden Fall ist alles, was sich bewegt, baden wir uns auch selber ein. Und wir versuchen das auch so gut es geht auszubaden. Und ja, in der Tat ist es so, dass wir hier versuchen, Hand in Hand unsere Ideen, unsere Pläne zur Dekarbonisierung auch im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße zu bringen. Und da in der Umsetzung auch ein bisschen was rauszuziehen aus den CO2-Emissionen, die zu verringern, die kleiner zu machen. Und da ist es dann notwendig, dass eine helfende Hand wie ich dabei ist, die so ein kleiner Scharnier ist zu den wirklichen Kollegen, die wirklich am Ende des Tages die Aufträge einlasten, die unsere Dienstleister, Spediteure, Trucker, ich würde jetzt nicht Kapitäne sagen, aber auch die Reedereien natürlich steuern. Und da versuche ich die tollen Visionen von Barbara, die wir gemeinsam entwickeln, so gut es geht, in der operativen Umsetzung.
Wenn man ehrlich ist, ist Peter nämlich der Visionär und der hat die guten Ideen. Und wir vom Projektmanagement helfen nur, die Flanken quasi bereitzustellen und die Zeitpläne.
Du hast ihm ja auch eben schon ein Luft-Shake-Hands gegeben. So hat er das gut auf den Punkt gebracht. Und dann kannst du ja nochmal für alle erklären, jetzt in einem Satz, was du beruflich machst. Kann man das in einem Satz ausdrücken, Peter?
Selbstverständlich nicht. Vor allem bin ich nicht in der Lage dazu, irgendetwas in einem Satz auszudrücken. Schade. Aber ich bemühe mich. Ich bin als Prozessmanager unterwegs. Und unter anderem darf ich mich um operative Umsetzung für Dekarbonisierungsmaßnahmen im Transportation-Umfeld beschäftigen.
Die Projektmanagerin und der Prozessmanager sind also jetzt heute hier am Start. Und Peter, bei deinem Nachnamen muss ich natürlich fragen, ob du Jim Knopf-Fan bist. Ne? Mahlzahn heißt du. Ich muss an den bösen Drachen denken von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Ne? Ist das auch dein Kindheitsabenteuer gewesen mit diesem Namen?
Irgendwie schon, aber früher fand ich das gar nicht so cool, weil der Drache ja eigentlich irgendwie nicht so richtig gut drauf war.
Kein Sympathieträger, kann man jetzt nicht unbedingt so sagen.
Das kam erst später, dass ich das eigentlich richtig gut fand und das auch verwenden konnte, um das mit meinem Namen in Verbindung zu bringen. Aber früher, ja, war zwar irgendwas da, aber den Knopf selber fand ich schon ganz cool.
Und mit Blick auf grüne Logistik, so ein Drache ist eine ganz schöne CO2-Schleuder auf jeden Fall auch, ne? Darf man nicht vergessen. Ja.
Total, aber deswegen ist ja der gute Jim Knopf die Hilfestellung dazu, weil der fährt ja schon mit der Lokomotive und wir werden wahrscheinlich im Laufe des Podcasts...
Das ist auch wieder nicht so eine, also diese Lokomotive vor allem, das ist noch die Diesellok gewesen da, ne? Das ist auch nicht so gut wieder für die Umwelt. Ihr beiden werdet übrigens auch ein perfektes Musiker-Duo. Peter, ich habe von dir gehört, dass du am liebsten einmal Perkussionist in einem großen Orchester wärst und Barbara singt im Chor, also es passt super. Mach doch mal zusammen Musik, ja? Ist doch dann gleich der gute Ausgleich für den großen Auftritt, den ihr hinlegt.
Da können wir nur müde lächeln.
Ich trommle innerlich.
So, Tchibo ist ein großes Handelshaus mit ganz viel Ware. Wir wissen, Kaffee und Non-Food-Produkte, das gibt's da richtig viel. Und gibt es so etwas wie eine Logistik-Historie? Also immerhin gibt's ja Tchibo seit 75 Jahren. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Habt ihr das auch bei der ganzen Logistik irgendwie?
Also selbstverständlich gibt es eine Logistik-Historie und auch eine Logistik-Historie für Tchibo. Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, ich bin zwar schon ein paar Jährchen dabei, aber alles dazu kenne ich natürlich auch nicht. Aber wer draußen sich anschaut, wie Waren sich bewegen, Der wird auch sicherlich sich vorstellen können, dass sich das auch bei Tchibo verändert hat im Laufe der Jahre. Transportseitig so über Kaffee nachzudenken vor der Containerisierung, wird der ganze Spaß ganz anders hier angekommen sein. Wer in Hamburg mal unterwegs war und sich die Speicherstadt anschaut, kann sich anschauen, wie da mal Kaffee früher in die Kontorhäuser reingebracht worden ist. Das hat sich natürlich alles massiv verändert. Und in Bezug auf Tchibo so oder so mit dem Systemgeschäft, was wir haben, also den Verkauf unserer Non-Food-Artikel und des tollen Cafés in den Supermärkten, aber auch in den eigenen Filialen, hat sich natürlich massiv auch logistisch da was verändert. Ob das nun Lagerhäuser sind, die wir anpassen mussten, Distributionszentren, die wir bauen mussten, aber auch transportseitig Lieferketten aufbauen mussten, die sich dann im Laufe der Jahre den Notwendigkeiten einfach angepasst haben.
Wie definiert ihr jetzt eigentlich genau Transport? So, wo fängt es dann auch schon an? Ab wann ist es eure Baustelle?
Eigentlich immer, wenn es sich bewegt. Verantwortungstechnisch kommen wir meistens eigentlich immer dann ins Spiel, wenn es der Abgangshafen in dem jeweiligen Quellland ist. Das zählt im Regelfall für den Kaffee, aber auch für die Non-Food-Artikel. Und dann eigentlich alles, was sich dort bewegt. Auf dem Wasser, auf der Straße, hoffentlich ganz, ganz viel auf der Schiene. Werden wir wahrscheinlich auch noch heute drüber sprechen. Das ist etwas, was uns ganz, ganz groß begeistert. Leider, leider, also ehrlich muss man sein, auch manchmal in der Luft. Das finden wir nicht so toll, aber ist leider manchmal auch möglich. Also alles, was sich bewegt. Und ich finde, fairerweise muss man dazu sagen, dass wir selbst hier bei uns im Haus in der Zentrale immer noch mal ein paar Logistiker haben, die nie so auf dem Zettel sind. Hier wird auch die Post ausgeteilt und viele Dinge, die hier intern verteilt werden. Auch das ist letztendlich Logistik und auch das ist letztendlich Transport, wenn das ja auch sicherlich nicht unbedingt in den Verantwortungsbereich bei uns reinfällt. Im Übrigen ist das wahrscheinlich die am wenigsten karbonisierende Variante, mit der wir Sachen durch die Gegend fahren.
Und wie oft kriegt ihr so einen Anruf bei der Schifffahrt dann, ach, da ist jetzt leider so ein Container ins Wasser gegangen? Passiert das öfter mal?
Ja, boah, nicht so häufig wie viele andere Herausforderungen, aber das kommt sicherlich auch mal vor, dass ein Container ins Wasser fällt. Was so in den letzten Jahren, glaube ich, viel, viel stärker in den Medien waren, waren die großen Lieferprobleme seinerzeit mit dem großen Schiff der Evergrande, die sich im Suezkanal da verhakt hatte. Und natürlich auch aus der Corona-Zeit heraus, aus der Covid-Zeit, die großen Herausforderungen, die ganze Lieferketten hatten. Und da haben die Kollegen, die da konkret verantwortlich sind, so viel Ohren gar nicht haben können wie Telefon. Und auch Münder nötig waren, um transparent zu bleiben und Dinge zu kommunizieren.
Können wir nachher auch noch darüber reden, was es dann noch so alles für Probleme gibt. Jetzt reden wir über Lüneburg. Stimmt es, dass die Tchibo-Logistik so viel Strom verbraucht wie die Stadt Lüneburg? Also sind Lüneburger vielleicht sogar sehr große Stromverbraucher am Ende?
Also am Ende des Tages ist das so eine ganz merkwürdige Aussage, die so im Raum wabert. Und ich bin der Meinung, dass die so nicht ganz tragfähig ist. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also wenn man die Tchibo-Emissionen anschaut, dann hatten wir im Jahr 2022 ca. 850.000 Tonnen CO2.
Das klingt doch schon voll nach Lüneburg,
das
oder?
Das klingt zum Glück gar nicht nach Lüneburg. Deutscher verbraucht im Schnitt ca. 10 Tonnen CO2. Und das heißt, dass komplett Tchibo in etwa
im
so
Jahr,
viel
oder wie?
Im Jahr,
was ja auch
genau.
Echt schon viel ist. Also 10 Tonnen finde ich ja schon krass irgendwo, ne?
Ja, es ist halt immer so ein bisschen schwer, sich das Ganze vorzustellen. Bei uns hakt es da auch manchmal. Wir versuchen
das ja auch. Wir stellen uns immer Lüneburg vor, das finde ich total einfach.
Genau, deswegen muss man da echt aufpassen. Also, und deswegen sind eben diese 850.000 Tonnen so in etwa so viel wie eben 85.000 Einwohner. Und das sind halt plus minus irgendwo Lüneburg. Aber die Tchibo Logistik hat nur einen sehr viel kleineren Anteil, nämlich nur ca. 10% an diesen Emissionen. Wobei aber wiederum von diesen 10% 80% auf die Transporte zurückzuführen sind. Und das ist ja das Feld, mit dem wir uns eben vor allen Dingen auch beschäftigen und wo wir eben auch unseren größten Hebel sehen.
Also man möchte das als Journalist immer so gerne so runterbrechen. Es ist zum Glück mal nicht das Saarland, das freut mich schon mal an dieser Stelle. Aber so ganz so lüneburgerisieren können wir das jetzt dann also nicht, habe ich kapiert. Ich will ja auch immer mit so einem Binnenschiff mitfahren und die Waren auf ihrer Reise begleiten. Finde ich voll spannend. Wann machen wir das mal bei Tchibo hier? Und welche Transportmittel nutzt Tchibo so? Welche sind gut und welche nicht? Du hast ja eben schon so ein paar aufgezählt, Peter. Fliegen passiert eben leider auch mal ein, zwei Mal. Das ist das Böseste wahrscheinlich. Schiene wäre am coolsten. Aber so eine Schiene nach Indien, das dauert halt auch, ne?
Genau, Schiene nach Indien. Meine Idee war früher eigentlich immer, eine Containerpipeline zu graben. Man müsste wahrscheinlich sehr früh anfangen. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so spinnert, weil es auch tatsächlich schon Ideen gibt, wie man fast wie bei einer Rohrpost Container transportieren kann. Aber bis nach Indien und bis nach Asien, selbst über längere Strecken hier, ist das, glaube ich, noch nicht der Fall. Somit sind wir nach wie vor auf das Schiff angewiesen. Das Schiff ist tatsächlich auch gar nicht so ein großer CO2-Killer. Einzeln Vielleicht schon, weil eben eine ganze Menge von so einem Schiff rausgepustet wird, weil das viel Power braucht. Allerdings, das darf man dann auch nicht unterschätzen, das hat eben halt unglaublich viele Container und damit Waren drauf. Und dann wieder runtergerechnet ist es, wenn man rein theoretisch könnte, auf der Straße fahren würde, immer dann noch deutlich besser. Ähnliches zählt übrigens auch für Züge, die, selbst wenn sie dieselbetrieben sind, in der Lage dazu sind, ganz, ganz, ganz viele Einheiten hinten drauf zu haben, die nicht einzeln transportiert werden müssen, was immer schon mal gleich ein großer Pluspunkt ist.
Ja, was ich ja schon mal gehört habe, und das lässt mich nie wieder los, wenn so ein krasser, langer Güterzug, ja, der ist ja ewig lang, also der ist ja quasi von hier bis nach Lüneburg, und wenn der mal bremsen muss, passiert ja mal, und dann wieder anfährt, dann ist nur dieses Anfahren ein Stromverbrauch wie ein Zwei-Personen-Haushalt im ganzen Monat. Das hat mich nicht losgelassen irgendwie, das ist mal eine Ansage. Und in Deutschland muss man leider wegen Zugproblemen ganz schön viel bremsen. Und deswegen sind alle anderen Länder nicht ganz so glücklich, dass sie durch das Transitland Deutschland ständig durch müssen, weil das ist ein unkalkulierbarer Finanzdruck, der da auf die Zukunft. Und umweltbelastend ist das natürlich auch. Also möglichst den Zug einfach immer fahren lassen, weil das schon sonst auch ein ziemlicher Verbrauch sein kann.
Also Züge sind gerade dann sehr interessant und spannend, wenn sie über längere Strecken am Stück fahren können. Das ist schon vollkommen richtig. Aber nicht bremsen ist auch blöde, ne? Also für jegliches Transportmittel. Wir sind glücklicherweise tatsächlich auch mit Zügen unterwegs. Ich habe das schon angedeutet. Und rühmen uns damit auch immer zu versuchen, Grünstrom mit einzukaufen. Das heißt, auch nachhaltige Energie für den Antrieb der Züge mit zu betreiben. Ich muss hier gleich fairerweise sagen, wir betreiben keine eigenen Züge, wir betreiben keine eigenen LKWs, keine eigenen Schiffe, sondern machen das mit Partnern, mit Dienstleistern zusammen. Aber wir als Chibo nehmen da so starken Einfluss drauf, dass wir versuchen, ich sage bewusst versuchen, wir kriegen es auch meistens hin, aber muss ich immer die Infrastruktur anschauen und die Möglichkeiten, das Ganze dann auch im Kontext zu Zügen jedenfalls mit Grünstrom zu betreiben.
Und wie viele Menschen kümmern sich jetzt bei euch darum, dass alles so richtig in Bewegung ist?
Das sind eine ganze Menge tatsächlich. Also hier in Hamburg, in unserem Lager in Bremen, in Repp, in Neumarkt arbeiten so circa 200 Logistiker und Logistikerinnen. Wobei man sagen muss, dass in unserem selbstbetriebenen Lagerstandort in Neumarkt noch so je nach Saison 160 bis 200 operative Mitarbeiter dabei sind. Und es gibt natürlich auch noch Röstereien und Logistikdienstleister, die für Chibo Tätigkeiten ausführen. Und das sind auch noch eine ganze, ganze Menge mehr Menschen, die sich mit der Chibo Logistik beschäftigen.
Habt ihr auch so eine mobile Einsatztruppe, also wenn wieder mal das Wasser im Panama-Kanal ausgeht oder euer Containerschiff sich im Suezkanal querlegt, ja, alles passiert, du hast auch schon sowas erwähnt eben, oder einfach mal Schiffe beschossen werden, das passiert eben jetzt auch immer mehr. Ist ja auch so ein Unsicherheitsfaktor für die eben, die für den Transport verantwortlich sind und dabei sind.
Ja, also wir haben ein festes oder mobiles Risk Management. Das geht im Regelfall, wenn es um die Transportation-Fragestellung geht, natürlich los im Transportbereich bei meinen Kollegen, die sich um die Seeverkehre kümmern, und wird im Falle eines Falles dann eben halt auch erweitert auf die jeweiligen Bedarfsträger hier bei uns im Haus. Das sind entweder die beschaffenden Bereiche, die sich mit den Kollegen dann zusammensetzen. Es geht dann aber auch weiter bis hin zu den Kollegen, die sich um Verteilung kümmern und schauen, wie sie dann mit den Situationen am besten umgehen können. Also was wir natürlich nicht können, ist, dass wir Schutzschirme bilden für irgendwelche Raketen oder irgendwelche schrecklichen Dinge, die dort passieren. Wir können auch nicht dafür Sorge tragen, dass mehr Wasser unter irgendeinen Kiel kommt oder wenn ein Schiff sich, wie es seinerzeit war mit der Evergrande, versperrt in irgendeinem Kanal, dass wir dann behilflich sind. Aber wir können uns anschauen, wie hoch das Risiko ist und welche Maßnahmen wir dann für die Folgewarenströme ansetzen. Umwege fahren lassen über die Reedereien, mit den Reedereien vor allem erstmal ganz eng im Kontakt sein. Und da haben wir definitiv ein Risk-Management, was ich schon fast als eine mobile Einsatztruppe benennen würde.
Ja, die haben ja auch alle Hände voll zu tun. Dann gibt es auch noch eine Pandemie wieder und Kriege, die immer wieder neu ausbrechen können. Also da kommt ja noch ganz schön viel mehr auf diese Liste dazu, ne?
Absolut. Das ist leider in den letzten Jahren auch nochmal extrem stark angewachsen. Insbesondere in der Region, wir hatten es vorhin angesprochen, mit dem Roten Meer, wo wir durchfahren, ist das schon enorme Herausforderung geworden. War in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder mal irgendwo eine Herausforderung. Aber das, was sich dort jetzt zurzeit an Herausforderungen ja fast türmt, ist auch schon eine enorme Leistung, was die Kollegen dort dann ableisten. Ja.
Und dann gibt es auch noch den Druck, jetzt ja einfach weniger CO2 zu verbrauchen. Wir wissen alle, das muss so sein, sonst ist dieser Planet irgendwann futsch. Was ist da eure Herausforderung in Sachen Einsparung, CO2 mit der ganzen Logistik dazu?
Ja, total. Also es gibt auf jeden Fall ganz große Bedarfe, unsere Logistik zu dekarbonisieren, eben diese CO2-Emissionen nicht mehr in die Umwelt zu pusten. Und wenn man darüber nachdenkt, was uns eigentlich heute davon abhält, dann ist es tatsächlich so, dass die Technologien teilweise einfach noch nicht so weit sind, dass diese Entfernungen überwunden werden können, beziehungsweise auch diese Gewichte transportiert werden können auf diesen Entfernungen, oder dass auch die Infrastruktur, die es zurzeit gibt, einfach das noch nicht in der Form hergibt, wie wir das bräuchten. Gleichzeitig, Peter sagt es schon, haben wir keine eigene Flotte. Wir haben also keinen direkten Zugriff auf die Fahrzeuge letzten Endes und können das immer nur indirekt machen über unsere Nachfrage, die wir immer wieder in den Markt geben und wo wir eben auch nicht müde werden, immer wieder zu sagen, ja, was ist mit nachhaltigen Alternativen? Was könnt ihr uns anbieten? Und darüber dann eben den Funken zu setzen im Markt, um alle darüber zu informieren, dass wir das möchten und dass wir bereit sind, hier zu reden, was es denn eben für Möglichkeiten gibt und wie wir unsere Transporte kurz-, mittel- oder langfristig dekarbonisiert bekommen.
Ich würde ganz gerne nochmal ergänzen wollen, was die technologische Entwicklung angeht. Wir reden wirklich von 120, 130 Jahren, wenn wir uns über Straßenmotoren unterhalten, Entwicklung auf einem Dieselmotor oder Benziner zumindest, also fossilen Brennstoffen, die verbraucht werden. Im Seetransport ist es auch nochmal eine Herausforderung. Von der Luft will ich gar nicht großartig sprechen. Aber insbesondere, wenn wir uns über die Straße unterhalten, ist es in den letzten Jahren noch klarer geworden, dass wir dort uns auf alternative Antriebe sind. Wir arbeiten nicht gegen, aber zumindest in Prozessen, wo alle, inklusive wir im privaten Bereich, uns aber so verlassen haben auf diese fossilen Brennstoffe und die Motoren, die sie betreiben. Insofern ist das auch nochmal eine richtig, richtig große Hürde oder ja eigentlich fast ein riesiges Gebirge, über das wir rüber müssen, damit uns vom Kopf her klar wird, nur wenn wir da alternativ rangehen und Alternativen finden alle gemeinsam, werden wir wirklich dekarbonisieren können.
Total. Und das Spannende ist, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, dachte ich, okay, wir müssen jetzt nur einmal überlegen, was ist für uns der sinnvollste neue Mode, ja, was ist die sinnvollste Alternative zu herkömmlichen Antrieben oder herkömmlichen Treibstoffen, und dann entscheiden wir uns dafür und das ist es dann. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass dieser ganze Shift irgendwie einen Weg darstellt und man hat kurzfristig andere Möglichkeiten, als man das vielleicht mittel- oder langfristig hat, sodass wir jetzt gar nicht sagen können, dass wir uns für einen oder für den anderen Weg entscheiden, sondern uns mehr oder weniger für alle Wege im Laufe der Zeit mal entschieden haben müssen. Und diesen Shift immer wieder auch in alle Köpfe zu bringen und alle mitzunehmen und es für alle verständlich zu machen, ist auf jeden Fall eine große Aufgabe, die wir auch noch haben.
Es gibt einen irre langen Chibu-Zug, der dreimal pro Woche von Bremen nach Hof oder Regensburg fährt. Wie lang genau ist der?
Wie lang der Zug in Meter ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber da sind hinten 48 sogenannte 45-Fuß-Container drauf. Und wer vielleicht auf der Straße schon mal so einen 40-Fuß-Container gesehen hat oder vielleicht besser so einen klassischen Sattelzug auf der Straße oder auf der Autobahn vielmehr sieht, das ist so etwa die Länge eines 45-Fuß-Containers. Und davon hängen dann eben halt 48 dieser Einheiten hinten drauf. Und ganz genau, den fahren wir dann aus Bremen bis nach Hof und der fährt dann weiter nach Cheb, weil wir von dort aus zwei Distributionszentren bedienen. Das machen wir dreimal die Woche und der ganze Spaß, ich hatte es eben gerade angedeutet, ist mittlerweile auch mit Grünstrom versehen. Von diesem Punkt her sind wir also auch auf einer guten Ebene.
Hat sich euer privates Mobilitätsverhalten jetzt geändert, weil ihr euch so intensiv damit beschäftigt? Das ist ja mitunter auch so ein Learning. Dann sagt man sich, ich habe es auch in der Podcast-Folge schon gehabt, über Müllverbrauch. Oh Gott, da habe ich dann auch erstmal ein bisschen mehr aufgepasst, weniger Müll zu verbrauchen. Also man ertappt sich dann auch selbst privat bei bestimmten Dingen.
Also ich würde schon denken, dass klar, der Job, aber natürlich auch das, was generell in der Gesellschaft sich einfach wandelt in Bezug auf CO2-Verbräuche, das alles schon dazu geführt hat, dass ich eben mein Reiseverhalten oder mein Transportverhalten geändert hat. Aber ich muss auch sagen, ich habe über die Jahre so eine kleine Flugangst entwickelt, was da CO2-seitig mir ganz zu Pass kommt, weil ich dann eben lieber auf den Flug verzichte und viel lieber in die Bahn steige.
Ich müsste fast ein bisschen flunkern. Nein,
Lass es raus, Peter.
Mein Mobilitätsverhalten hat sich in den letzten Jahren, schon in den letzten 20 Jahren, massiv verändert. aber eher aus ein bisschen aus Bequemlichkeit, ein bisschen umgedrehte Argumente vielleicht sogar. Es ist zu nervig, einfach Parkplätze zu suchen. Im urbanen Gebiet mit dem Auto zu fahren, ist halt auch nicht immer unbedingt ein Spaß. Und so hat sich das bei mir eigentlich eher platziert. Und jetzt, das meine ich mit dem Flunkern oder Heucheln, das kann man nennen, wie man möchte. Im Nachgang kommt einem natürlich zugute, wenn wir dann in einem Mobilitätschange sind und man auch sagen kann, wow, ist ja eigentlich auch so eine ganz coole Sache, dass ich auf andere Verkehrsmittel setze als beispielsweise aufs Auto oder auch beim Fliegen vielleicht ein bisschen Rücksicht nehme. Da muss ich jetzt auch wieder sehr vorsichtig sein, da ich sehr gerne reise und immer wieder gerne auch mal weit weg fahre, ist das Flugzeug. Und gerade Fernreisen, weiß man ja auch, ist jetzt nicht unbedingt das Allernachhaltigste, was zum Tragen kommt. Ich versuche es in meiner persönlichen eigenen Bilanz mit vielen, vielen anderen Dingen dann wettzumachen.
Und dann wurde mir ja auch geflüstert, Peter, dass du auch sehr abergläubisch beim Reisen bist. Was ist da genau?
Ja, das ist dann eindeutig eine Fehlinformation, die hier kommt. Nein, ich bin schon sehr, sehr abergläubisch, aber komischerweise gar nicht mal aufs Reisen. Also ich bin nicht der Kandidat, der sich irgendwie vorne in den Zug setzt oder hinten in den Zug setzt oder in die Mitte, weil er irgendwie glaubt, das wäre eine bessere Sache. Es sind bei mir eigentlich eher andere Dinge. Wenn Sachen gut laufen, dann wird die gleiche Socke angezogen oder eine Hose wird sich eben halt im sportlichen Kontext, wenn der Herzensclub mal gut gespielt hat, wieder angezogen.
Ja, eigentlich. Eher in diese Richtung. Ich dachte, die werden wieder ausgezogen. Also insofern... Und ist das so, wenn du so eine Rechts-Links-Socke hast, es gibt ja so Socken, ne? Da steht so ein R und so ein L. Und also ich ziehe den ja schlaftrunken einfach irgendwie an und sehe ich, ah, ich habe heute das L bei meinem rechten Fuß, dann ist mir das total Bums. Aber würde das deinen Tag nachhaltig beeinträchtigen vielleicht, weil du denkst, jetzt habe ich ja den falschen Socken an meinem Fuß. Ist das schon so ein Aberglaube bei dir? Also es ist so schlimm.
Habe ich noch nicht ausprobiert, nicht darauf geachtet. Vielleicht ist heute der Tag, an dem es passiert und ich ab morgen Probleme bekommen werde.
Wie ist das schwarze Katze von links nach rechts, wenn dir das passiert auf dem Weg zur Arbeit hier in Hamburg bei Chibo, rufst du dann gleich das Containerschiff an, heute nicht raus, heute nicht? Oder wie ist das?
Ich würde es in dem Fall, glaube ich, ähnlich wie mit Freitag den 13. eher umdrehen und sagen, unbedingt raus. Das kann eigentlich nur ein gutes Zeichen sein. Genauso wie Freitag der 13., glaube ich, bei mir bisher jedenfalls im Kopf immer eigentlich ein positiver Tag war.
Da muss ich gleich dreimal auf Holz klopfen, Peter. Habe ich gleich das Gefühl, mitmachen zu müssen.
Barbara haut auf ihren Dötz da, auf jeden Fall. Sind eigentlich schon E-Trucks von Chibo unterwegs? Das habe ich euch schön mit diesem Aberglauben kurz abgelenkt und bam! Ne?
Da gehen wir aber nicht mit Aberglauben ran, sondern mit richtig viel Überzeugung. Ja, es gibt schon E-Trucks und E-Piloten, die wir laufen
haben. Nur so ein Vorzeigetruck oder ist da schon ein bisschen mehr am Start?
Nee, da ist auch schon ein bisschen mehr am Start. Also was uns ganz wichtig ist, dass wir eben halt nicht sagen, wir lassen irgendwo etwas als Test laufen, damit das von A nach B fährt und man kann sehen, dass das funktioniert, sondern eigentlich bei allen alternativen Antrieben, die wir versuchen zu implementieren, mit Dekarbonisierung voranzugehen, versuchen wir die auch in unsere Prozesse zu integrieren. Wir haben beispielsweise im Hamburger Hafen haben wir über einen Dienstleister, es sind 2 oder 3 E-Trucks laufen, die einen Teil unseres Cafés von den Terminals, also von den Container-Terminals, wo die Schiffe ankommen, abholen und dann in entsprechende Silos bringen, die den Kaffee dann erstmal bevorraten und die fahren dann auch wieder zurück, in Rundläufen sozusagen. Und das machen wir mit E-Trucks. Jetzt haben wir angefangen, wir hatten es vorhin angesprochen, 2 ganz tolle Sachen zu kombinieren. Nämlich einmal unseren ganz, ganz langen Zug mit den 48 Fußcontainern da drauf.
Von denen träume ich nachher wieder. Also 48 Fußcontainer.
Ja, das hört sich auch schon nach was an, oder?
Und ich sag mir wieder, verdammt, das sagt mein Monk. Warum denn nicht 50? Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist eine verdammt gute Frage. Wir sollten das auf jeden Fall auch nochmal mit den entsprechenden Konstrukteuren dieser Container diskutieren, dass da nach oben hin eigentlich gar keine Grenzen offen sein sollten. Was wir aber tun, dass wir zusätzlich zu diesem Zug, der auch noch mit tollen E-Strom befüllt wird, mittlerweile von Hof aus 2 E-Trucks fahren haben, die die Ware dann von Hof, das ist der Empfangsbahnhof, zu unserem Empfangslager nach Cheb, das ist in Südtschechien oder eben halt ganz nah an der Grenze zum Frankenland bringen. Und das Ganze dann eben halt auch elektrifiziert machen. Das Besondere dabei ist, es sind ähnlich wie übrigens im Hamburger Hafen auch 40 Tonner. Und das ist noch gar nicht so üblich, dass nämlich ein Schwerlasttransport durchgeführt werden kann über etwas längere Strecken. Längere Strecken heißt in dem Fall, das sind so 50 Kilometer, die dieser E-Truck dann von dem Bahnhof zum Empfangslager fährt.
Wie bekommt man jetzt mehr E-Mobilität in den Güterverkehr, also weg von diesen ganzen Diesel-Trucks?
Das ist die Eine-Million-Dollar-Frage. Die können wir auch nicht so 100% beantworten. Wir versuchen aber, da Antworten drauf zu finden. Und die sind bei uns so gelagert, dass wir solch Piloten versuchen anzustoßen, dass wir mit Dienstleistern, die in der Branche aktiv sind, ins Gespräch gehen, was man da tun kann. Ich hatte vorhin schon mal angedeutet, dass wir über eine konventionelle Motorentwicklung von über 100 Jahren reden. Und das fehlt so ein bisschen beim Elektromotor, wobei es den auch schon verdammt lange gibt. Aber so, dass der eben halt in der Lage dazu ist, ein wirkliches Äquivalent zu werden. Und da muss man sich dann eben halt auf schwieriges Terrain bewegen, nämlich selber gegebenenfalls Prozesse ändern, mit Dienstleistern Abstimmungen treffen, wie man zuverlässig denen Ladung und Ware geben kann, damit die auch in der Lage dazu sind, zu investieren, solch Trucks sich anzuschaffen. Die sind nämlich im Moment noch verdammt teuer, immer noch deutlich teurer, als es so ein konventioneller Dieseltruck ist. Wenn man damit aber beginnt, dann fängt man an, so ein bisschen Impulse zu geben in den Markt. Das sehen andere. Andere heißt auch andere Verlader, andere Shipper wie wir, die auch beginnen, darüber nachzudenken. Und da fängt was ins Rollen an zu kommen.
Warum nicht eigentlich mit Frittenfett fahren? Ja, also schon 2005, ist ja auch schon ein bisschen her, da habe ich ein Interview mit einem Franken gemacht, der ausschließlich mit Frittenfett fährt. Ein Franke fährt Frittenfett. Also das ist ja auch eine super Alliteration. Also das ist schon sehr viel lange Zeit her. Wann klappt das jetzt endlich mal global? Weil das wäre auch sehr easy eigentlich dann, ne?
Wir sind tatsächlich auch schon dabei, Pommes zu verfahren. Nein, also ernsthaft, wir haben, das ist Bio-LNG.
Was die Kinder nicht aufgegessen haben,
das kommt in den Truck.
Ins Auto oder in den Zug, ja.
Wir haben jetzt den E-Truck, wir haben den Zug gehabt. Ja, im Moment sind wir noch, es kommt leider eine Phrase, technologieoffen, versuchen diese Dinge sinnhaft anzufassen und gemäß unseren Bedarfen angepasst einzusetzen.
Ja, guck mal, jetzt Barbara, jetzt musst du doch da reingrätschen, das ist doch so Politikersprech, ja. Das hast du doch.
Das
mag
super gemacht.
Ja,
ja.
Aber ich merke es ja gerade selber. Das ist eben halt, da kann man immer ein Kreuz dann irgendwo machen. Tatsächlich, wenn man drauf schaut, im Moment auf die Möglichkeiten, die es gibt, sollte man sich aber keinen Technologien verschließen. Und das tun wir eben halt auch nicht. Also wir fahren auch schon mit Frittenfett. Und zwar haben wir einen Piloten laufen, wo ein Dienstleister von uns sogenanntes HVO 100 verwendet.
Sogenanntes Hydrated Vegetable Oil.
Boah, kannst du das nochmal sagen? Das klingt echt gut.
Hydrated Vegetable Oil.
Sehr, sehr gut. Das könnte jetzt auch so aus der Kosmetikindustrie irgendwie kommen, ne? Macht jede Falte sofort weg.
Das sind hydrierte Pflanzenöle, die werden nämlich in Kohlenwasserstoff umgewandelt. Und jetzt muss ich vorsichtig werden, ich bin auf so dünnem Eis, weil ich so wenig Ahnung davon habe, dass es da genau aufhört. Ja. Ist auf jeden Fall kein Biotreibstoff in dem Sinne, sondern es ist eher eine, richtig synthetisch ist es auch nicht, aber eher eine Dieselvariante. Und das kann übrigens auch tatsächlich in ganz normale Dieselmotoren getankt werden und ist deswegen im Moment eine schöne Brückentechnologie, so nennen wir das. Man muss ja fairerweise auch sagen, wenn wir alles Frittenfett von Europa irgendwie zusammenkratzen würden, man könnte zurzeit wahrscheinlich, Zahlen mal vorsichtig sein, aber so vielleicht 20% der Bedarfe, die wir in Europa an Treibstoff haben, damit decken. Und dann muss aber wirklich schon richtig Pommes gefuttert werden und das Fett dahin kriegen, wo es hin soll.
Ist doch immer schon mal nicht so schlecht und das ist ja viel umweltfreundlicher, höre ich daraus, auch wenn es jetzt so eine Brückentechnologie wäre und auch wenn es in die Diesellok reinkommt, wäre ja schon mal mehr damit in Bezug auf Umweltfreundlichkeit getan. Ne?
Absolut. Ja. Allerdings erleben wir zurzeit auch am Markt, wir sind da mehr als interessierter Sideplayer, weil wir eben halt nicht aus der Transportbranche direkt kommen, sondern glücklicherweise sage ich für uns auf jeden Fall immer noch schönen Kaffee und ein paar richtig gute Non-Food-Artikel verkaufen. Deswegen gucken wir uns das sehr interessiert an, aber die Diskussionen am Markt zurzeit im Transportbereich sind da sehr, sehr schwerwiegend. Also was soll ein Fuhrunternehmer, ein Trucker in klassischer Art und Weise sich anschaffen für Transportmittel, um in der Zukunft bestehen zu können? Und da ist eben halt die Fragestellung nicht nur, was jetzt gerade dekarbonisiert, sondern womit kann ich auch in der Zukunft Geld verdienen? Und das ist eine Herausforderung, die wir eben halt auch gerade sehen, bei der Weiterentwicklung von Dekarbonisierung auf der Straße zurzeit jedenfalls.
Also das nochmal zum Frittenfett, so, ne, weil das 20 Jahre her ist, dass ich das jetzt weiß, dass das geht und wir das jetzt trotzdem irgendwie noch nicht so hingekriegt haben insgesamt in der Industrie, finde ich das dann schade, wenn das schon einfach immer wieder geholfen hätte. Über die berühmte letzte Meile zu den Shops und dann auch Kunden, da wird ja oft gesprochen. Was genau verbirgt sich hinter diesem letzten Kilometer Warenreiseweg? Und auch das Wort Warenreiseweg finde ich ja sehr schön.
Ja, es ist eigentlich genau das, was du sagst. Also es ist der letzte Transportabschnitt hin zum Kunden oder der Kundin. Also der letzte Abschnitt bei uns im Netzwerk von einem Hub in die Innenstädte oder eben auch über den Paketdienstleister des Pakets an die Haustür. Wenn man über Dekarbonisierung nachdenkt, gibt es hier so ein paar Vorteile. Meistens sind das kürzere Abschnitte, vielleicht sind die Gewichte auch nicht ganz so schwer. Man kann kleinere Fahrzeuge einsetzen dadurch und die Fahrzeuge kommen am Ende des Tages häufig auch wieder in ihre Heimathubs zurück, sodass dort vielleicht so ein E-Fahrzeug auch geladen werden kann und da ganz klar ist, es gibt Phasen, in denen die Fahrzeuge unterwegs sind und Phasen, in denen die Fahrzeuge stehen, über Nacht vielleicht und dort quasi Heimatladegeräte einfach vorhanden sind, die genutzt werden können. Und das ist eben im Fernverkehr manchmal nicht ganz so leicht, beziehungsweise sind die Entfernungen natürlich ganz andere und man muss da viel komplexer über solche Alternativen nachdenken.
Barbara, gemeinsam mit Patagonia und Amazon hat Chibo Anfang 2023 die Initiative Zemba gegründet, also die sich für emissionsfreie Schifffahrt einsetzt. Wie kam es dazu? Nun ist ja auch Amazon in erster Linie nicht dafür bekannt, so sehr nachhaltig zu sein.
Genau, also wir als Chibo haben das 2040 Ambition Statement unterschrieben von einer Initiative, die sich COSEF nennt. Das besagt, dass wir ab 2040 nur noch emissionsfreie Seefracht einkaufen wollen. Und wenn man so ein Statement unterschreibt, dann will man natürlich auch was machen. Und da haben wir uns überlegt, dass wir eben mit anderen Mitgliedern dieses Statements eben zusammen darüber nachdenken, was für einen Part wir hier übernehmen können und was wir hier eben tun können, um dieses Statement dann eben auch zu erfüllen. Und dabei war eben auch Amazon. Nach einem Jahr Brainstorming, in dem wir überlegt haben, welche Rolle können wir eben spielen, kam Zemba dabei raus. Und Zemba ist eben diese Zero Emission Maritime Buyers Alliance. Und der Kernpunkt ist, dass wir langfristige Abnahmeverträge von Seiten eben der Verlader sicherstellen und somit auch die Reeder ermutigt werden, in zukunftsfähige Schiffe beziehungsweise zukunftsfähigen Treibstoff für Schiffe dann auch zu investieren und wir somit eine Sicherheit darstellen. Genau, und heute ist es so, dass der erste Tender durch ist. Hapag-Lloyd hat diesen gewonnen und fährt mit abfallbasierten Biomethan-Service. Dieses Biomaterial kann aber nicht auf die gesamte Branche skaliert werden. Das ist ähnlich wie beim HVO 100 eben auch. Es ist endlich. Und auch hier können eben gar nicht so viele Fritten gegessen werden, wie man eben
das
bräuchte.
Ich garantiere dir das.
Genau. Ja, vielen Dank. Das ist wirklich sehr, sehr ambitioniert von dir. Nichtsdestotrotz wollen wir in Zukunft eben auf synthetische Kraftstoffe setzen. Der nächste Tender startet im Q1 nächsten Jahres. Und wenn das irgendjemand hört, der Interesse hat mitzumachen, der kann sich jederzeit bei uns melden. Wir sind offen für weitere Teilnehmende.
Nicht, dass das jetzt alle falsch verstehen. Es geht jetzt nicht darum, wer besonders gut Fritten essen kann.
Das ist korrekt. So, ja.
Wer soll sich genau melden und was heißt genau Tender?
Ja, gut, dass du nochmal fragst. Wir würden uns freuen, wenn...
Und dürfen welche aus Lüneburg mitmachen?
Ja, auch Lüneburger sind herzlich willkommen. Wir sind auf der Suche nach weiteren Verladern, also weiteren Händlern, die eben Ware mit den Schiffen transportieren wollen und die eben sich an diesen Abnahmeverträgen beteiligen möchten. Und Tender ist einfach nur die Ausschreibung sozusagen für diese Verträge.
Habe ich kapiert. Wie sehen eure Ziele aus bis 2030? Das ist ja immer so ein magisches Datum. Und warum ist 2030 immer so ein magisches Datum? Warum muss immer alles bis 2030 gemacht werden? Das ist so, kriegen wir jetzt ja politisch, wirtschaftlich, umwelttechnisch immer mit, dieses magische Jahr 2030. Warum wird da immer alles dran festgemacht?
Ja, ist eine gute Frage. Also aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass 2030 einfach eine runde Zahl ist.
Und noch so schön weit weg.
Und noch so schön weit weg, also gefühlt weit weg. In Wirklichkeit gar nicht mehr so weit weg und in diesem Zusammenhang vor allen Dingen nicht mehr so weit weg. Aber ich denke, es ist so die erste wichtige Marke und dann gehen die Marken aber weiter. Ne? Es geht dann 2035 mit dem vielleicht Verbrenner aus, was ja dann kommt. 2040, 2050, wo wir dann klimaneutral sein wollen als Menschheit. Also ich denke, da geht es einfach um die runden Zahlen.
Eine Köste geht jetzt auch langsam auf, weil 2060 bin ich auch irgendwann tot oder so. Ne?
Ja, du vielleicht, aber Scheiße. Viele andere nach uns nicht. Und für die machen wir das ja auch. Ich persönlich werde 2053 wahrscheinlich sogar noch arbeiten und von daher bin ich ganz gespannt, was da auf uns zukommt.
Ich hoffe auch, dass ich 2080 noch schaffe, ehrlich gesagt.
Ja, ich drücke die Daumen. Ja.
Das klang jetzt irgendwie nicht so ehrlich, fand ich irgendwie.
Das ist, was man hören möchte. Genau, aber wenn du nach unseren Zielen fragst, wir sind derzeit dabei, unsere Ziele nach den Science-Based Targets validieren zu lassen. Das ist eine Initiative, die sich eben, wie sie es auch schon sagt, wissenschaftlich basierten Zielen eben zugrunde legt. Und entscheidend für uns ist, dass wir uns eben diesen Science-Based Targets verpflichtet haben und damit auch eben mit wissenschaftlich basierten Zielen für unsere Dekarbonisierungsstrategie arbeiten.
Steht euch das Controlling oft auf den Füßen? Das fiese Controlling, das sagt dann immer, die Maßnahmen sind viel zu teuer, machen wir nicht, fertig, wegcontrolled. Ist das so?
Ja, aber nicht, weil sie fies sind. Das wäre nicht fair einfach. Tatsächlich ist es aktuell noch so, dass vieles, was wir entscheiden, wo wir dekarbonisieren möchten, wo wir dekarbonisieren müssen aus unserer Sicht, viel Bauchentscheidungen sind. Also wir entscheiden uns dafür, wir haben zwar Zahlen, wie viel Emissionen irgendein Transportweg ausweist, aber dem Ganzen muss man natürlich auch einen Wert gegenhalten, denn das gehört zur Wahrheit auch dazu. Das ist im Moment noch alles ziemlich teuer. Und wenn es nicht nur bare Münze ist, die man investieren muss, um zu dekarbonisieren, dann muss man viel Zeit investieren, um Prozesse anzupassen, um sich mit vielen, vielen Parteien auseinanderzusetzen. Auch das ist Geld und auch das sind Ressourcen, die dort investiert werden. Und dem Ganzen fehlt so ein bisschen eine Objektivierung. Und da kann ich jeden Controller ehrlicherweise, auch jeden Einkäufer, wir sind bei uns immer in unterschiedlichen Teams unterwegs, also die Dienstleistungen werden im Regelfall nicht alleine vom Fachbereich eingekauft, da ist auch nochmal eine Procurement-Abteilung dabei, die uns aber unterstützt, dass die natürlich einen etwas anderen Blick darauf haben, nämlich den über Zahlen. Und die finden das natürlich gar nicht so gut, wenn eine ähnliche Dienstleistung, also ein Transport von A nach B oder nach C oder D, auf einmal teurer sein soll, auch wenn da hinterher vielleicht eine Dekarbonisierung rauskommt. Und deswegen haben wir begonnen, uns auch zusammenzusetzen und zu überlegen, wie wir das ändern können, indem wir nämlich beginnen, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir das objektivieren können. Bei uns fangen wir gerade an damit, sind eigentlich auch schon recht weit, aber noch nicht abgeschlossen, uns über einen ICP Gedanken zu machen. Das ist ein Internal Carbon Pricing, wo das Ganze einen Wert bekommen kann. Und wir sind so weit, dass wir uns sogar überlegen, ich muss fairerweise sagen, immer noch überlegen, das haben wir noch nicht abgeschlossen, aber das kann man, glaube ich, hier auch schon ganz klar sagen, dass wir uns so eine kleine Klimatasse zusammenbasteln, in die dann Geld gefüllt wird und von der aus wir dann auf Basis von eher objektiveren Grundlagen aus auch in der Lage dazu sind, Sachen einzukaufen, die ein bisschen teurer sind, die aber dann einen Gegenwert haben. Teuer und billig sind immer Relationsbegriffe. In dem Fall wäre es eben halt eine Vermeidungskosten, die wir dann dafür ansetzen. Und das ist ein Weg, den wir jetzt beschreiten. Aber um das trotzdem nochmal zu unterstreichen, was du sagst, natürlich, wenn die mich so lassen würden, wie ich wollte und könnte, dann würden wir aber alles wegdekarbonisieren, was wir hier wegdekarbonisieren können. Fairerweise muss ich dazu sagen, dass wir wahrscheinlich unterm Strich dann aber auch ein paar Probleme hätten, unser Kostenmanagement im Griff zu halten.
Aber die Kaffee-Klimakasse, die finde ich ja schon mal schön. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Und das hat jetzt dicke über 30 Minuten gedauert, aber jetzt benutze ich dieses Wort. Was müsste im Markt im besten Fall passieren?
Auch da gibt es wieder wahrscheinlich nicht den goldenen Weg, aber ohne uns zu sehr auf die Schultern zu klopfen. Wenn ganz, 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 ganz viele Verlader, Shipper anfangen, und das tun übrigens auch schon sehr, sehr viele, so fair muss man dabei sein, diese Impulse, von denen ich gesprochen habe, vorhin zu gehen, zu beginnen, selber Initiativen zu übernehmen, die bei Ihnen und auch bei uns natürlich in die Prozesse übernommen werden, mit alternativen Antrieben, bereit sind, Prozesse zu verändern, bereit sind, Planungssicherheit auch an Dienstleister zu geben, dann geht, glaube ich, etwas los, was auch mittelfristig wahrscheinlich sehr, sehr schnell in entsprechenden Maßnahmen beziehungsweise Aktionen münden, die dazu führen, dass da auch so ein paar Skaleneffekte kommen und die Sachen günstiger werden und die teuren Dinge nicht mehr so teuer sind. Parallel dazu, das muss auch noch gesagt werden, das hören wir ja dieser Tage auch ganz häufig, wäre es schon ganz hilfreich, wenn es von politischer Seite ein paar Pläne geben würde, die wirklich hilfreich sind und nicht noch zusätzlich irgendwelche Steine in den Weg legen. Wenn man heute beispielsweise drüber nachdenken würde, eine Ladesäule als Verlader zu installieren irgendwo, wenn man schon so weit ist und sagt, ich bin zwar kein Logistikunternehmen, aber ich bei mir am Lager, das mir gehört, bin ich schon bereit dazu, auch so einen E-Charger hinzustellen, der so einem Spediteur die Möglichkeit gibt, bei mir elektrisch zu tanken. Dann würde das auch helfen. Heutzutage ist es halt so, dass man ganz schnell dann als verladener Part zum Stromhändler wird. Und da kann man auch irgendwie drum rumkommen, aber bevor man dann den Weg gefunden hat, ist schon ganz, ganz viel Zeit weg.
Danke Barbara und Peter für diese informative gemeinsame Stunde. Nehme ich wieder viel mit auf jeden Fall. Ja, ich betrachte die Pommes-Tüte mit anderen Augen. Ich weiß, 2030 ist weiterhin ein sehr wichtiges Jahr. Und warum nicht mal wieder Urlaub machen in Lüneburg? Ne? Also wir können auf jeden Fall ganz viel mit nach Hause nehmen mit dieser Podcast-Folge. Und ich hoffe, dass das auch bei euch so ein bisschen dazu führt, ja, über die private Dekarbonisierung nachzudenken. Da kann man ja auf jeden Fall auch was machen. Hat mir Spaß gemacht mit euch. Dankeschön.
Danke dir.
Danke, Ralf.
Ich bin Ralf Potzus und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne mal ein Like da, abonniert ihn am besten und hört dann 5 Tassen täglich überall da, wo es Podcast gibt. Zum Beispiel bei Amazon Music, RTL Plus oder Spotify. Ja, noch ein Käffchen hier in die Runde, so?
Gerne.
Unbedingt.
Du hast ja sowieso schon sehr viele getrunken heute, Peter. 4 schon vor dem Podcast. Also jetzt kommst du so langsam auf 6, ne?
Es wird eng.
So, und dann, wenn wir unseren Kaffee leer geschlürft haben, steigen wir alle ganz brav in die U-Bahn, oder?
Genau, so machen wir es.
5 Tassen täglich. Der Tchibo-Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast@tchibo.de.